Ate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya.
So, heute haben wir eine ziemlich lange Sanskrit-Vers. Also erstens spreche ich den einzelnen Sanskrit-Wort. Wir wiederholen das und dann immer den Absatz und dann den ganzen Vers. So, na,
na,
hi.
Prapasyami,
mama,
apanudyat.
Nahi prapasyami mama panuidyat.
Nahi prapasyami mama panuidyat.
Jach.
Chokham.
Uchchasanam. Indriyanam. Jach chokham uchchasanam indriyanam.
Avapya
Bhumav
Asapatnam
Riddham
Avapya
Bhumav Asapatnam Riddham
Avapya Bhumav Asapatnam Riddham
Rajyam Suranam
Api
Chadipatyam Rajyam Suranam Api Chadipatyam
Rajyam Suranam Api Chadipatyam
Nahi Prapasyami Mama Panudyat
Nahi Prapasyami Mama Panudyat
Jachokham Uchchasanam Indriyanam
Jachokham Uchchasanam Indriyanam
Avapya Bhuma Vasapatnam Riddham
Avapya Bhuma Vasapatnam Riddham
Rajyam Suranam Api Chadipatyam
Rajyam Suranam Api Chadipatyam.
Jetzt ein Wort für Wort Bedeutung. Na, nicht, hi, gewiss. Prapasyami, ich sehe. Mama, meine. Apanudyat, kann vertreiben. Jat, das, was. Shokam, Klage. Uchchasanam, austrocknend. Indriyanam, der Sinne. Avapya, erreichend, Bhumau, auf der Erde, auf Asapatnam, ohne Rivalen, Riddham, blühendes, Rajyam, Königreich, Suranam, der Halbgötter, Api, sogar, Cha, auch, Adhipatyam, Oberherrschaft. Die Übersetzung. Ich kann kein Mittel finden, diesen Kummer zu vertreiben, der meine Sinne austrocknet. Ich könnte nicht einmal davon frei werden, wenn ich ein blühendes und unangefochtenes Königreich auf der Erde gewänne und die Macht der Halbgötter im Himmel besesse. Möchte jemand das wiederholen? lesen.
Ich kann kein Mittel finden, diesen Kummer zu vertreiben, der meine Sinne austrocknet. Ich könnte nicht einmal davon frei werden, wenn ich ein blühendes und unangefochtenes Königreich auf der Erde gewänne und die Macht der Halbgötter im Himmel besäße.
Okay. Erläuterung. Obwohl Arjuna so viele Einwände vorbrachte, die auf Kenntnis der Grundsätze von Religion und Moral berührten, stellt es sich nun heraus, dass er seine eigentlichen Probleme nicht ohne die Hilfe des spirituellen Meisters Sri Krishna zu lösen vermöchte, zu firmen mochte, vermochte. Er sah, dass sein sogenanntes Wissen nutzlos war, wenn es darum ging, die Probleme zu bewältigen, die seine ganze Existenz austrockneten. Und es war ihm unmöglich, seine Verwirrung ohne die Hilfe eines spirituellen Meisters wie Sri Krishna zu lösen. Akademisches Wissen, Gelehrsamkeit, eine hohe Stellung usw. sind nutzlos, wenn es darum geht, die Probleme des Lebens zu lösen. Hilfe kann nur ein spiritueller Meister wie Krishna geben. Die Schlussfolgerung lautet daher, dass ein spiritueller Meister, der zu 100% Krishna bewusst ist, Gottes bewusst ist, der echte spirituelle Meister ist, da er die Probleme des Lebens lösen kann. Mit anderen Worten, nur jemand, der ein Meister in der Wissenschaft des Gottesbewusstseins ist, kann als echter spiritueller Meister bezeichnet werden. Den Problemen des materiellen Daseins, Geburt, Alter, Krankheit und Tod, kann nicht durch Anhäufung von Reichtum und nicht durch wirtschaftlichen Fortschritt entgegengewirkt werden. In vielen Teilen der Welt gibt es Staaten, denen alle Annehmlichkeiten des Lebens zur Verfügung stehen, die sehr reich und wirtschaftlich fortgeschritten sind und die trotzdem immer noch mit den Problemen des materiellen Daseins zu kämpfen haben. Sie suchen auf verschiedenen Wegen nach Frieden, aber wirkliches Glück können sie nur dann erlangen, wenn sie Gott bzw. die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam, die Wissenschaft Krishnas beinhalten, zu Rate ziehen, und zwar unter der Führung von echten Stellvertretern des Gottes. Das heißt, jemanden, der Gott bewusst ist. Wenn wirtschaftlicher Fortschritt und materielle Annehmlichkeit das Klagen um familiäre, soziale, nationale und internationale Druckbilder vertreiben könnten, hatte Arjuna nicht gesagt, dass selbst ein unangefochtenes Königreich auf Erden oder eine mächtige Stellung wie die der Halbgötter auf den himmlischen Planeten nicht imstande seien, sein Leid zu vertreiben. Er suchte daher Zuflucht im Gottesbewusstsein, und das ist der richtige Weg zu Frieden und Harmonie. Wirtschaftlicher Fortschritt oder Herrschaft über die Welt können jeden Augenblick durch die Umwälzungen der materiellen Natur beendet werden. Selbst das Leben auf einem höheren Planeten, wie zum Beispiel auf dem himmlischen Planeten, den die Menschen heute zu erreichen versuchen, kann mit einem Schlag beendet werden. So, nochmal den Vers. Nahi prapasyami mamapunutyat yachokham ukshasanam indriyanam avapya bhumav asapatnam riddham rajyam suranam apichadhipatyam. Ich kann kein Mittel finden, diesen Kummer zu vertreiben, der meine Sinne austrocknet. Ich könnte nicht einmal davon frei werden, wenn ich ein blühendes und unangefochtenes Königreich auf der Erde gewinne und die Macht der Halbgötter im Himmel besesse. Dass hier geht es um diese ganzen Gespräche zwischen Krishna und Arjuna. Arjuna will nicht kämpfen. Ja. Und dazu brachte er so viele religiöse und moralische, ethische Argumente da, um es zu vermeiden, dass ein Kampf stattfindet. Natürlich, die Geschichte ist, dass vor diesem Krieg, dass die beiden Feinden sich auf dem Kriegsfeld traf, gab es sehr viele diplomatische Versuche, sage ich mal, um dieses Krieg zu vermeiden. Wir lesen nur den Teil, wo den Buch, also Bhagavad Gita, fängt kurz vor dem Schlacht an, kurz davor. Aber die Vorgeschichte ist, dass alle diplomatischen Versuche schon nicht möglich, einen Krieg zu vermeiden. Und jetzt stehen sie, und jetzt wird Arjuna, der Held, der Protagonist dieser ganzen Krieg, einer der Protagonisten, möchte nicht kämpfen. Und Krishna, seine Wagenlenker, fragte, warum willst du nicht kämpfen? Das ist doch deine Pflicht. Und so fing diese ganzen Diskussion zwischen Arjuna und Krishna an. Arjuna sagte, nein, ich will nicht kämpfen, weil, schau mal, wer sind meine Gegner? Wer sind die Gegner? Meine Gegner sind meine Freunde, mein Cousin, wir sind zusammen aufgewachsen, wir haben als kleine Kinder zusammen gespielt. Mein Lehrer, die mir alles beigebracht haben, die ganzen Kampfkunst, Kampfstrategien, er hat mir alles beigebracht. Und jetzt muss ich ihn töten. So, das ist jetzt die Situation. Und was hier geschildert wird in diesem Vers ist, dass wenn Arjuna besiegt, dann darf er auf dem Thron zu sitzen. Es geht um den Königreich. Die kämpfen über den König. Wenn er gewinnt, dann sitzt er auf dem Thron. Aber er möchte nicht. So, das muss uns zu dem Denken bringen, wieso will er nicht? Das ist doch, was jeder wünscht. Ein ganz großes Königreich und als König da mit all dem Luxus, die zu dem König gehört, aber er lehnt es ab. Und sucht den guten Rat von seiner jetzigen Meister. Was ist dein Rat? Was ist dein Rat? Also, daher ist in dieser Erläuterung geschildert, dass die Probleme, die wir begegnen, täglich im Leben ständig, unauflässlich. Wenn einer Problem gelöst werden ist oder wir überwinden es oder für eine gewisse Zeit sich zurückgezogen hat, das Problem ist nicht so richtig vor uns manifestiert, womit wir auseinandersetzen müssen. Aber hat viele derzeitig etwas zurückgezogen, vielleicht kommt das nochmal. Also in alle diese Situationen gibt es wirklich keine sogenannte materielle Lösung. Das muss man bedenken. Wieso? Wieso gibt es keine materielle Lösung dafür?
Also ich habe jetzt gerade gedacht, wenn ich jetzt die ganze Geschichte nicht kennen würde, also das, was du jetzt erzählt hast, die Vorgeschichte, oder ich wüsste auch gar nicht, wer da spricht zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach bloß den Satz lese, so wie er da steht, ohne irgendwas zu wissen, dann kommt mir so in den Sinn, dass das einfach, wo ich sage, ja, eigentlich ist es ein Kummer, den wir alle auch immer haben, oder? Also ich denke, es würde eigentlich vielleicht auf uns überhaupt passen, dieser Satz, dass wir hier einfach kein Glück finden. Und dass das Reichtum und auch das Königreich, also selbst wenn uns das jemand versprechen würde, auch nicht helfen würde. Also dass da so ein Mangel ist, also ich sage jetzt mal wir, weil ich jetzt mal behaupte das jetzt einfach mal, dass wir einfach alle in der Form irgendwie nichts finden. Also materiell betrachtet, das was hier angeboten wird an Macht und Reichtum. Und dann stellt sich so die Frage, ja, was ist das eigentlich für ein Kummer? Also worum geht es im Grunde genommen?
Aber wenn man dieses dann auf sich selbst bezieht, dann kann man sowas auf sich selbst beziehen?
Ja, komm, also ich kann es jetzt auf mich mal beziehen, wo ich mir sage, ja, aber ich könnte jetzt nicht sagen, worum es wirklich geht. Also es ist ja diese ewige Suche. Also man sucht ein Leben lang, um etwas zu lösen oder etwas, ja, das Glück eigentlich zu finden. Der Kummer ist ja eine Ursache von, man hat kein Glück oder man fühlt sich nicht glücklich. Aber das zu greifen, worum, was ist es? Finde ich, kommt mit dem Vers so als Fragezeichen erstmal ganz gut raus.
Ja. Sind wir frei von Kummer? Sind wir frei von Kummer? Ist jemand hier frei von
Kummer? Also ich finde interessant, dass der Kummer da anscheinend die Sinne austrocknet. Also irgendwie austrocknet, würde ich jetzt verstehen, abstumpft und dass der Mensch nicht mehr darauf reagiert. Und dass dementsprechend wenn man frei ist vom Kummer, dass dann auch die Sinne wieder, weiß ich nicht, das Gegenteil von austrocknet, wieder fließen. Oder?
Okay. Es, was hier austrocknet bedeutet, ist der Sinne, sind doch unfähig aktiv zu sein, ohne von dem Geist gesteuert zu werden. Also der Geist muss voll da sein und die verschiedenen Diktaten aussprechen und der Sinne macht einfach nach. Und wenn man sehr stark unter Kummer leidet, sage ich mal, dann ist das Geist einfach so mit diesem Leid beschäftigt. Das weiß eigentlich gar nicht, was zu unternehmen, was zu machen, was mit meinen Sinnen und auch wenn dann eine gute Musik da ist, wie normalerweise mir gewisse Freude geschenkt hat, ist nicht mehr interessant, will ich nicht mehr hören, das ist dann jetzt, es stört mich, es nervt mich. So, das austrocknet in dem Sinn, dass man nicht mehr aktiv halten kann. Und eigentlich ist es möglich, sage ich mal, auch wenn wir in verschiedenen Zeichen und Symptomen sehen, sagen wir so, wenn wir bestimmten in unserer Ablauf des Tages, über mehrere Tage, verschiedene Situationen, verschiedene Dinge merken wir. Aber erkennen wir in irgendeiner so einer Situation als ein Symptom oder ein Zeichen, die voraussagt, was in der Zukunft kommen wird. Ja. Gerade eine Krise. Ja. Wissen wir davon? Eigentlich nie. Keiner möchte etwas als ein Zeichen für eine Krise in einer bestimmten Situation betrachten oder merken. Wir leben und meistens in unserem Geist versuchen wir auch alle diese Kummer, Probleme, Leid, Schmerz so in den Hintergrund, hinter den Kulissen oder unter dem Teppich zu fegen, dass es nicht ständig damit beschäftigen muss, sondern unser Leben leben möchte. Ne? Unsere Tätigkeiten ausführen, was immer wir machen. Warum sollen wir ständig suchen oder rumschnuppern, wo gibt es diese Zeichen? Lieber nicht. Das ist meistens der Fall. Daher niemand ist richtig vorbereitet, sage ich mal, wenn eine Situation wir geraten in eine Situation, wo es unmittelbar zu einer bestimmten Krise führen kann. Das liegt nicht in unserer Hand, eine Krise voraus zu vermeiden. Es ist nicht wie wenn man meistens, wenn man mit Hochgeschwindigkeit auf dem Autobahn fährt, ist man auch ganz aufmerksam. Und daher gibt es auch Regeln, die alle halten. Jeder Fahrer ist eigentlich ziemlich sicher, dass jeder hält an den Regeln beim Autofahren. Trotzdem ist er sehr wach und kann von weitem her sehen, wann einer Unfall oder was immer, ein Stau oder und gibt es auch überall Schilder, die man das voraussagt. Aber in den Lebensautobahnen gibt es sowas nicht. Und das ist eben, was man wirklich akzeptieren soll, dass wir alle sind so schlecht vorbereitet mit unserem weltlichen Wissen, was immer, weltliche Erfahrungen. Manche sind sehr stolz auf viele Erfahrungen gesammelt zu haben im Leben. Durch verschiedene Länder, in verschiedene Kulturen und so viele Jobs und so weiter. Sehr viele Erfahrungen gemacht im Leben. Und denken, dass diese Erfahrung rüstet mich sehr gut aus, eine Krise zu bekämpfen oder überwinden. Es ist nicht möglich. Weil die Krise ist nicht unbedingt nur in den Situationen, wo wir uns derzeit befinden. Die Krise ist eigentlich in uns. Daher, die weltlichen Erfahrungen und akademische Ausbildung oder gute Erziehung, was immer das sein mag, kann der unsere innere Zustand, der psychische Zustand, womit wir jede Situation begegnen, diese Psyche ist der einzige Steuerrad sozusagen. Der einzige Steuerrad unserer Psyche. Wenn die Psyche einfach nicht mehr aushalten kann, durch den überwältigen Emotionen wie Angst und Kummer, alle diese überwältigenden Emotionen, die Psyche kann nicht mehr diese Last tragen. Und dann laden wir tatsächlich in eine Krise. So. Psyche in dem Sinn ist ein Steuerrad. Und diese Steuerrad kann man nicht durch akademisches Wissen und Erfahrung und so weiter wirklich steuern. Nicht. Da hilft nur ein einziges. Was über den Psyche steht. Wenn wir das dann im Griff kriegen kann, was steht über den Psyche? Die Vernunft. Die Vernunft. Was ist die Vernunft? Die Vernunft ist der Funktion des Bewusstseins. Der kann jederzeit unterscheiden, dass letztendlich alles ist vergänglich. Nicht nur unterscheiden, sondern uns auch überzeugen, beweisen, dass alles ist vergänglich. Und letztendlich, es ist nichts, was wir unternehmen können, die äußere Umstand ändern können. Nicht möglich, das zu ändern. Wenn wir aber es versuchen, die äußere Bedingungen, die äußere Symptome, Situation zu manipulieren, wie man in den Geschäftswelt sagt, Crisis Management. Wenn wir versuchen, das Crisis Management Das geht nicht. Weil das Krise ist nicht, wie gesagt, in den Außenwelt, in den Situationen, sondern die Krise ist hier. Weil wir haben den Faden verloren. Wir haben den Zügel verloren, womit wir in Psyche durch diese sogenannte Strom, ne, so, karmische Strom, weiterhin steuern kann. Und dann geht das. Hundertprozentig geht das. Und Vernunft ist auch der Funktion, unsere Bewusstsein, die in Verbindung ist mit unserer ursprünglichen spirituellen Natur. Deswegen, weil bis Psyche ist das alles weltliche Erfahrungen, was wir durch unsere Psyche erfahren habe, erlebt habe. Alles ist weltlich. Aber wenn die Vernunft bzw. der Unterscheidungsvermögen, die uns unterscheiden lässt, das hier ist das materielle Welt, daher alles hier ist vergänglich. Und gibt es aber einen spirituellen Bereich, wo unsere Seele ist der permanente Bürger dieses Bereichs. Die Seele ist der permanente Bürger dieses spirituellen Bereichs. Wenn wir das erkennen können, dann alle diese sogenannte Krise, Schmerzen und so weiter, ist nicht so schwer zu ertragen. Eigentlich überhaupt nicht schwer zu ertragen.
Also da könnte man doch sagen, diese Erkenntnis hatte jetzt in der Situation, in der Arjuna jetzt sich gerade befindet, noch nicht gehabt. Sonst hätte er nicht so gelitten. Kann man also. Aber er stellt ja schon fest, also eigentlich habe ich auch gerade gedacht, also jetzt kann er sich ja endlich mal rächen an allem, was passiert ist, oder er kann jetzt auch endlich mal Recht schaffen, und trotzdem ist es kein Glück. Also das, was ja heute auch so im Krieg gesehen wird, als man will Recht irgendwie einfordern, und ja, auch da sieht er schon, auch wenn ich gewinne, ist das auch kein Glück. Also dann, also er widerspricht eigentlich schon dem, was häufig als Lösung angeboten wird. Also wenn man quasi die Situation zum eigenen Gunsten entscheiden kann, dass das eben doch nicht die Lösung sein kann. Also in diesem
So, was ist dein Vorschlag?
Ja, mein Vorschlag ist eigentlich, wollte ich nur sagen, dass er in der Situation noch nicht die Erkenntnis hatte, dass er eine ewige Seele ist. Das wollte ich, glaube ich,
das
sagen.
Das ist doch immer nicht wichtig, aber haben wir diese Erkenntnis jetzt wichtig?
Naja, ich dachte, das war nicht
das. Also, ob das Arjun das macht oder nicht, das geht gar nicht an. Das machen wir. Wo sind wir? Das ist wichtiger. Und außerdem, es ist auch, dass Arjuna nimmt der Stellung, er ist unser Stellvertreter. Er ist eigentlich eine sehr gelehrte Person.
Ja.
Also wenn man das so sehen will, dann ist unsere Stellung, was wir dummerweise nicht erkennen kann, meistens erkennen wir gar nicht, dass das Leid ist wirklich keine Realität. Wir erkennen das nicht. Und zweitens, wir erkennen auch nicht, das Leid hat eine Lösung. Das erkennen wir auch nicht. Wir erkennen nur, irgendwie muss ich mit diesem Leid loswerden. Damit, da beschäftigt uns. Wenn wir schon wussten, wie wir Leid bekämpfen oder Kummer bekämpfen können, dann ist das locker für uns. Zum Beispiel ein Automechaniker. Kommt einer total aufgeregt, mein Auspuff ist gestopft oder kriegt keinen Saft, der Motor kriegt keinen Saft. Und er ist total überwältigt, er kennt gar nicht mit dem Auto aus, in der ganzen. Komm zu meiner Mechanik. Okay, hol das ab morgen. Für ihn ist das überhaupt keine Arbeit. Genauso, wenn wir schon wussten, wie wir das Leid bekämpfen können, wären wir nicht so aufgeregt, wären wir nicht hier und da und einen ganzen Tam-Tam-Tanz rumtanzen, um das zu bekämpfen, gar nicht. So, da ist ein Problem. Ist es, weil wir alle diese nicht kennen. Wir erkennen nicht, wie man es bekämpfen kann. Wir erkennen nicht überhaupt zu denken, dass man kann ein leidfreies Leben leben. Und wir wissen auch nicht, wo und wie wir. Deswegen stellt Arjuna diese Frage. Nur, dass wir uns dazu ermutigen, auch solche intelligente Frage später mal zu stellen. Es ist eine, so ein Anstoß. Komm, denk doch. Bleib nicht in eurer Unwissenheit. Ja. Deswegen hat er diese Frage gestellt, dass wir auch den richtigen Weg finden können aus diesem sogenannten Irrgarten des Lebens. Nein, wenn wir recht gehen, dann gehen wir recht und müssen wir nochmal ein Recht und eine Sackgasse. Kommen wir nicht raus. Dann gehen wir links und nochmal links, das ist nochmal eine Sackgasse. Aber natürlich, man kann das auch ganz spielerisch darstellen, wenn wir ein Kinderspiel. Ne? Hier kommt ein Drachen, und da kommt eine riesige, wie sagt man, Abyss. Nein, also
Abyss,
sagt man das? Riesige
Schlucht,
ja. Aber eigentlich, weil eine Lösung gäbe, deswegen stellt er diese Frage, sonst werde er das gar nicht stellen. Und weil eine Lösung gibt, deswegen stellt er ihn auch diese Frage. Weil er weiß, der ist eine Lösung. Natürlich die Frage ist, sind wir bereit, diesen Schritt zu nehmen, um erstmal zu zu akzeptieren, dass wir Hilfe brauchen. Das ist das erste Erkenntnis. Brauchen wir überhaupt Hilfe? Wenn wir Hilfe brauchen, dann kommt natürlich der nächste Schritt, um eine Hilfe zu suchen. Aber wenn wir denken, wir schaffen es irgendwie. Wir schaffen es. Und Leid ist auch nicht so schlimm. Und Kummer ist auch nicht so schlimm. Jetzt haben wir uns daran gewohnt. Und haben wir mit Kummer und Leid angefreundet. Also gibt es keine Giftzähne mehr. Da haben wir alles so oft davon gebissen worden, dass das uns nicht mehr leid tut. Nicht richtig.
Es ist ja auch nicht so einfach, so diesen Schritt in eine neue Denkweise zu machen. Also wenn man so jahrelang, oder sagen wir mal, heute zum Beispiel sagte einer zu mir, das hat er schon immer wieder gesagt, dass er eigentlich nicht mehr leben will. Also dass er dass er nicht mehr kann. Er kann einfach nicht mehr. Er ist müde, er möchte eigentlich sterben. Aber das in so einer Form, dass das in sich geschlossen wird. Das ist wie, das sagt er so als Endpunkt, aber er fragt jetzt nicht, da steckt keine Frage dahinter, sondern so ungefähr wie, es ist alles hoffnungslos. Ich meine, er lebt ja auch immer noch. Ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt Selbstmord gefällt ist, aber was dahinter steckt, und das sehe ich im Grunde auch so in diesem Satz, das ist so auch in der Form keine offene Frage, sondern das ist wie fast so eine Resignation. Es ist alles Leid und ich finde auch kein Mittel und bleibe in meinem Kummer. Und ich glaube, diese Frage ist ganz wichtig, mal auch die richtige Frage zu stellen. Und dann, ich glaube, es ist auch sehr schwer, dann auch einen neuen Weg gehen zu wollen. Also selbst ein Weg, der einen rausführen könnte, ist immer noch ein fremder Weg, etwas, was man noch nicht kennt. Und das sehe ich.
Weil jeden Tag, aber jeden Moment ist doch fremd. Jeden Moment, das wir erleben, ist doch fremd. Wir haben nie diesen Moment erlebt. Jeder Moment unseres Lebens ist doch fremd. Wer hat jeden Moment oder einen Moment in der Zukunft, das wir erleben müssen, schon in irgendeinem vorher das schon erlebt? Auch diese sogenannte Déjà-vu-Erfahrungen sind eigentlich nicht den gleichen, was wir schon erlebt haben. Es ist total anders. Ich bin eine andere Person, viel anderes entwickelt oder auch nicht. Meine Emotionen derzeitig ist ganz anders und alles ist ganz komplett neu. Also jeder Moment ist fremd. Und trotzdem gehen wir in der Zukunft ohne Hemmungen. So, wir erleben jeden Moment etwas Fremdes. Was ist so fremd, in dann einen Weg zu gehen? Es ist einfach, muss man dazu sagen, es ist nicht für jede Person. Das muss man sagen. Diesen Weg zu gehen, ist für die denkende Person, die wirklich nachdenkt. Die nicht in der Lage ist, nachzudenken und weiter zu forschen im Leben, dieses Weges nicht dafür da. Dafür sind so viele hunderttausend von Kneipe überall. Zu sagen, dass etwas fremd ist, ist gut, es ist fremd, das überhaupt über dieses Thema zu beschäftigen. Aber es ist nicht fremd, zum Beispiel nach Hilfe zu suchen. Das haben wir doch immer gemacht. Und es ist auch nicht fremd, einen Lehrer hinzugeben, um Hilfe zu fragen. Das ist doch auch nicht fremd. Da haben wir doch mein ganzes Leben das gemacht.
Aber meine Erfahrung ist auch, dass auch selbst wenn man Hilfe sucht, heißt das noch nicht, dass man Hilfe annimmt. Also es gibt dann so eine Frage nach Hilfe, aber eigentlich auch möchte man keine Lösung hören. Also das ist jetzt meine Erfahrung aus dem Sozialbereich. Gerade so, dass es nochmal so zwei Aspekte sind, dann tatsächlich die Lösung zu hören.
Dann suchen sie auch nicht die richtige Hilfe.
Ja.
Dann ist das, kann man nicht sagen, dass er sucht nach Hilfe. Wenn man Hilfe nach Hilfe sucht, dann möchten diese Person auch den Lösung auch finden. Aber gut, es ist doch letztendlich mein Leben. Und wenn ich keine Wertschätzung von meinem eigenen Leben habe, dann brauche ich dann gar nicht erst zu bereichern. Brauche ich nicht. Und es geht auch nicht frühzeitig. Diese Überzeugung muss von innen herkommen. Ich brauche Hilfe. Ich möchte nicht so weiterleben. Ich möchte nicht. Schluss. Wenn es dazu kommt, wenn man sagt, jetzt Schluss damit, ich möchte nicht so weiterleben. Da muss doch etwas mehr geben. Also diese umfassende Welt mit so viel Vielfältigkeit und alles, kann das doch gar nicht umsonst sein. Wie kann das einfach umsonst willkürlich entstanden? Also, mein Leben bis jetzt hat nicht richtig alles entdeckt, was mein Leben bereichern wird. Ich habe sehr vieles entdeckt. Ich habe sehr viele Neuigkeiten erlebt. Aber alle diese Neuigkeiten hat mein Leben nicht bereichert. Ich bin in den gleichen Sumpf. Mal her, mal da, mal hin und her. Aber eine klare Sicht zu bekommen, wie der Automechaniker. Ich kann morgen diese reparieren. Heute trinke ich mein Bier, glotze ich und schlafe ich. Morgen kann ich. Genau so. Wenn eine Krise kommt, lass es kommen. Ich habe meine Psyche und Geist unter Kontrolle. Die sind meine Werkzeuge. Mein Geist und Psyche sind meine Werkzeuge. Und ich weiß auch, dass ich werde die Kontrolle über meinen Geist und Psyche nicht verlieren. Das weiß ich auch. Und diese Werkzeuge kann mich in jeder Situation, egal welche, auch wenn ich dem Tod begegnen würde. Man braucht gar nicht wünschen zu sterben, wie diese unglückliche Person, die davon geredet hat. Man braucht gar nicht, weil sterben werden wir sowieso, ob wir wünschen oder nicht. Dann warum wünschen wir sowas Dummes, was wir sowieso erleben würden? Das ist doch kein Wunsch. Wunsch ist etwas, was wir vielleicht nie haben können. Darüber wünschen wir. Aber zum Sterben, das kommt automatisch. Was man wünschen könnte, was wäre intelligenter gewesen, ist, wie kann ich den Tod vermeiden? Das wäre vielleicht eine etwas intelligentere Wunsch gewesen. Weil sterben werde ich sowieso. Wie kann ich das umkommen? Und wenn man tatsächlich dieses Wissen, tatsächlich das Wissen möchte, wie man Tod umkommen kann, dann ist man auf dem richtigen Weg. Weil eigentlich sterben wir nicht. Was bedeutet sterben? Etwas, das am Leben ist, stirbt. Was man, haben wir jemals eine Beerdigung von einem Stuhl erlebt? Haben wir jemals die Beerdigung eines Stuhles? Ein Stuhl. Haben wir? Warum? Weil der Stuhl kann nicht sterben, weil er nie im Leben war. Oder? Ist es nicht so? Höchstens können wir den Stuhl draußen stellen für den Spermien. Der Körper war nie im Leben. Der Körper ist nicht am Leben. Das ist das richtige Wissen. Was den Körper treibt, was den Körper aktiv hält, was den Körper den Energie schafft, überhaupt etwas zu unternehmen, ist der Seele. Die Seele stirbt nicht. Daher, wenn wir mit dem Körper identifizieren, der schon tot ist, dann müssen wir den Körper zweimal sterben lassen. Erstmal mit unserer Geburt haben wir schon ein totes Körper bekommen. Und wenn wir tatsächlich, wenn die Seele tatsächlich den Körper verlässt, ist nochmal der Tod. Aber jeden Tag, jeden Moment ist der Körper tot. Hier. Ich meine, wenn ein kleines Kind sagt, schau mal, diese Flugzeuge fliegen doch so wunderschön. Ein kleines Kind weiß nicht, dass ein Pilot da ist, der den Flugzeug fliegt. Wogegen ein Vogel fliegt, da ist die Seele schon da. Der Unterschied ist, der Pilot ist der Seele für den Flugzeug. Wenn der Pilot weg ist, der Flugzeug ist tot. Das müssen wir verstehen. Also diese Erkenntnis ist nur möglich durch den Vernunft. Chitta heißt das. In Sanskrit gibt diese Wort Chitta. Chitta bedeutet der Funktion des Bewusstseins, der Realität und substantives Dasein wahrnehmen kann. Realität und substantives Dasein. Geist kann es nicht. Geist kann es nicht. Der Geist ist voll beschäftigt mit den Sinnen. Und die Sinn haben den Geist als eine Gefangene erhalten. Weil die Sinne ohne den Geist sind nutzlos. Kann nicht. Und deswegen die Sinne haben den Geist in Faust gehalten. Geh nicht weg. Wenn du weggehst, wissen wir, was nicht zu tun. Der Auge kann nicht sehen, der Nase kann nicht riechen, nichts. Daher, der Geist kann die Seele nicht wahrnehmen. Braucht eine höhere Stellung. Und das ist der Citta. Citta oder Vernunft nimmt der Dasein des Seeles wahr. Und daher Bereichern des Lebens bedeutet, wenn wir die geistige Ebene transzendieren, wenn wir die psychische Ebene transzendieren und die Zügel für beide unsere Psyche und Geist in Vernunft übergeben. Dann ist es möglich, alle Situationen im Leben zu begegnen mit offenen Augen. Aber dazu braucht man natürlich richtiges Wissen und Begleitung. So diejenigen, die tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen ist, dass ich habe doch so viel gelesen, so viel gesehen, so viel erlebt haben, aber eine spirituelle Bereicherung, das Leben, mein Leben hat wirklich nicht sich zu einer Ebene sich erhoben, wo ich eine klare Sicht über den Nebel habe. Das Nebel des Problems. Wenn ich runterkomme, dann ist das alles vernebelt. Probleme, Probleme, Probleme. Das Problem, Familienmitglieder, Freundeskreis, Beruf, mein eigenen Geist und Psyche, die ständig mit mir Lotto spielt. Daher diese Frage. Ja. Weil Arjun sagte, dass ich will keiner Königreich. Ich will nicht so viel Macht haben. Ich will nicht so viel Reichtum haben. Weil die sind wirklich nicht die Mittel, wodurch ich meine Leben bereichern kann. Eigentlich hat er nicht. Arjun hat er nicht. Er steht auf dem Kriegsfeld. Es ist nicht, dass er schon eine Reichtum verteidigen muss. Eine Königreich verteidigen muss. Er muss das aus dem Hand des Feindes wegreißen. Nur dann kann er den Königreich zurückhaben. Er hat er nicht. Daher zu sagen, dass ich will keine Königreich und Reichtum, bedeutet, die sind nicht, was mein Leben glücklich machen wird. Mich glücklich machen Ich will das nicht sagen. Aber wir sollen glücklich auf dieser Erde leben, dafür, was diese Erde geschaffen. Nicht für einen Ort, wo wir leiden sollen. Wer sagt das? Wer sagt, dass der Herr Gott hat diese Welt geschaffen, dass wir hier leiden müssen? Wenn das so wäre, dann jeder hätte gelitten. Aber ich kann Ihnen hundertprozentig über beweisen, da sind viele, die nicht leiden. Ich kenne viele, die nicht leiden. Also daher, alle diese, die nicht leiden, muss wohl eine wunderschöne Formel entdeckt haben. Und diese Formel ist hier. Es ist kein Geheimnis. Jeder, der möchte, kann diese Formel haben und glücklich sein. Ja. Deswegen in der Erläuterung ist gesagt worden, dass man braucht wirklich zu erkennen, dass wir haben nicht in diese Welt zu suchen, die unser Leben bereichern kann, die uns glücklich machen kann, nicht weltlich ist. Wenn wir das verstehen können, dass nicht in diese Welt kann uns glücklich machen. Es kann natürlich den Überlebenskampf, den Körper erhalten. Das hier. Das ist aber nicht Glück. Dass wir jeden Tag schlafen kann, essen kann und so weiter machen kann. Wenn wir alles, alle die Mittel haben, alle diese Sachen zu machen, ist doch kein Glück. Sonst, warum, wenn ein König, der gar nicht machen braucht, muss er nicht kochen, muss er nicht einkaufen, muss er nicht putzen, muss er nicht Geschirr spülen, alles wird für ihn gemacht. Was wir selbst machen müssen. Wir müssen alles selbst machen. Ein König braucht gar nicht. Trotzdem will er nicht. Weil die sind die Sachen, die keiner glücklich machen kann.
Auch, also kann auch Fragen gestellt werden. Ja, klar. Also wenn die Sinne über den Geist und die Vernunft gelenkt werden, dann haben wir auch andere Fähigkeiten durch sie. Weil ich hänge da noch ein bisschen, weil eben die Sinne sollen nicht austrocknen, oder? Wirkt das eigentlich? Also er sagt, der Kummer trocknet die Sinne aus. Beinhaltet eigentlich, die Sinne sollen nicht ausgetrocknet werden.
Ja.
Und die Sinne allein aber im Weltlichen führen nicht zum Glück. Aber
genau, wenn das nicht von der Vernunft gelenkt wird.
So.
Also, wenn der Geist nicht von Vernunft gelenkt wird und dann versucht den Geist auf seine eigene Art und auf seine eigene Ebene die Sinne zu steuern, dann trocknet sich aus.
Und wenn es gesteuert ist über die Vernunft,
dann trocknet das nicht aus. Warum der saftig?
Saftig. Und dann, dann ermöglichen uns die Sinne auch einen Gebrauch, den wir jetzt vorher noch gar nicht kennen. Ist das so, dass wir dann ganz anderes auch wahrnehmen mit den Sinnen, ganz anderes?
Nein, die Aktivitäten Sinnen bleiben gleich, nur den Kosten von den Aktivitäten ist anders, wie wir es kosten. Jetzt in Panik geraten, die Sinnen geht her und her und der Geist auch hin und her, da ist, wir kosten nur Angst und Panik. Okay. Leben fühlen müssen wir, solange wir diese Körper haben. Das ist hier niemals empfohlen, dass die körperliche Aktivitäten und die weltliche Verantwortungen und Verpflichtungen soll man vernachlässigen, überhaupt nicht. Genau im Gegenteil. Das ganze Gespräch geht darum, dass Krishna überzeugt Arjuna, also bitte vernachlässige deine weltliche Verpflichtungen nicht. Und er wollte genau diese Anschuldigung schaffen, was viele sogenannte Spiritualisten immer reichen. Er wollte als ein Einsiedler leben. Er wollte als Einsiedler in einem Wald von Früchten und Wurzeln und Blättern leben, ein friedliches Leben. Ein Hermit zu werden. Viele wollen weg und sich in einem Kloster leben, sodass man. Aber das geht nicht. Wenn es möglich wäre, den Geist irgendwo unter einen Baum zu begraben und nur den Körper mitzuführen, dann wäre vielleicht möglich. Aber ist es möglich, den Geist irgendwo zu begraben?
Manche versuchen es zumindest.
Genau. Es ist aber so machbar, diesen Zustand zu erreichen, ist wohl machbar. Und eigentlich der Einzige, der uns davon abhält und Hindernisse schafft, ist unser eigener Geist, keine andere. Keine andere. Und sagen wir, oh, ist das so schwierig. Wieso? Es ist doch unser eigener Geist, die das Problem schafft. Es ist doch keine andere Person, die hier kommt. Also hier geht es nicht weiter. Kannst du nicht mehr weiterentwickeln als dem Weg des spirituellen Erwachung, Erleuchtung. Kannst nicht. Keiner kommt. Um unseren Weg zu unserem eigenen Geist. Also, es fängt mit den Anfreunden des Geistes an. Den Geist auf eigene Seite zu holen. Jetzt ist unser Geist feindlich uns gegenüber, möchte uns nicht einen Griff über unser Leben lassen. Wir sollen unseren Geist einfreunden. Komm, mein Liebling, du bist doch meine. Du gehörst mir. Wieso? Wieso immer schießt du selbst Tore? Sag mal Selbsttor?
Eigentor.
Eigentor. Eigentor. Gut. Dann haben wir eigentlich viel von hier nachzudenken, ich glaube. Oder?
Ich glaube auch.
Bitte?
Ich glaube auch.
Okay. Ja. Aber hier in diesem Vers, Arjuna gibt uns, schenkt uns so eine riesige Hoffnung. Eine Hoffnung, dass man soll nie aufgeben, weil tatsächlich gibt es einen wunderbaren Schatz. Wir sitzen auf dem Schatz. Jetzt gleich. Wir alle sitzen auf diesen Schatz. Aber wir wissen es nicht, dass es ein Schatz ist. Das Leben ist ein Schatz. Wir sind so beschäftigt, unseren Kampf gegen den eigenen Geist zu führen, dass dieser Schatz bleibt unbenutzt. Aber es ist tatsächlich, jeder Moment, dass man mit dem Schatz umgeht, wenn man erkennt, dass es Schatz ist, jeder Moment ist so ein wunderschönes Ereignis. Aber dieser Schatz ist ein spiritueller Schatz. Weil materielle, wir reden nicht von materiellen Schatz. Alles, was weltlich materiell ist, ist zeitweilig, wird vernichtet. Hundertprozentig. Aber das, was den Schatz wir entdecken sollen, ist der spirituelle Schatz. Dass jeder Individuum, jeder, ohne Ausnahme, deswegen schnell in den richtigen Ort mit unserer Schaufel begraben, dass wir den Schatz früher finden. Gut, danke schön.
Hallo.
Ja.